hier ganz klar sagen, du kannst ein wunderbares geistliches Hochhaus bauen, ein fantastisches spirituelles Leben leben, regelmäßig alle Sakramente nutzen und noch viel mehr tun. All das kann dein Fundament nicht ersetzen. Und das Fundament ist nun mal ganz einfach Jüngerschaft.
Johannes, vielen Dank für deinen persönlichen Einstieg. Auch danke, dass du einen Teil einfach aus diesem Buch hier vorgelesen hast, wo wir jetzt ganz am Anfang stehen, gerade im Hauskreis junger Erwachsener. Aber dieses Bild vom Hochhaus und diese Geschichte und das, was Johannes vorgelesen hat, das bewegt mich seit wir es eigentlich gelesen haben und es lässt mich einfach nicht mehr los. Und ja, auch dieses Bild vom Hochhaus. Ich habe auf der Einladung für den Gottesdienst und auch jetzt hier euch dieses Bild mitgebracht. Wenn man es so anschaut, so Hochhäuser, die sind echt, die haben schon was. Das ist schon faszinierend. Ich weiß nicht, ob ich da wohnen wollte, aber es ist echt faszinierend. Und hier sehen wir so eine Skyline, die wahrscheinlich eine der meistfotografiertesten der Welt überhaupt ist. Und ja, und bei manchen löst es Fernweh aus, andere beeindruckt es und andere denken sich, in dem Mief über Tag wollte ich gar nicht wohnen. Es sind verschiedene Gefühle, aber es ist trotzdem beeindruckend, diese hohen Häuser. Und ihr seht hier unten die Über- oder Unterschrift, die ich heute der Predigt gegeben habe und so vielleicht auch mit, einfach auch mit als roten Faden für den Gottesdienst. Schneller, höher, weiter. Eigentlich ist das das offizielle olympische Motto. Doch wenn ich jetzt euch gefragt hätte, was ist das olympische Motto, in den meisten Köpfen ist ein ganz anderes drin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr es oder ob es in der Müdigkeit verloren geht oder ihr euch nicht traut. Was sagt man immer so, was ist olympisch? Wenn ich es jetzt gleich sage, fällt es euch auch ein. Dabei sein ist alles. Dabei sein ist alles. Das nimmt man eigentlich immer so als das olympische Motto schlechthin. Aber das offizielle heißt schneller, höher, weiter. Und ich habe gemerkt, diese beiden Mottos, sowohl das schneller, höher, weiter, auch als das dabei sein ist alles, es hat nicht nur irgendwas mit sportbegeisterten Leuten zu tun und nur was mit Olympia. Ich habe gemerkt, es hat auch was mit meinem Leben zu tun. Schneller. Alles wird gerade irgendwie gefühlt schneller. Wir werden gerade ein bisschen ausgebremst durch Corona. Da hat man plötzlich gemerkt, okay, irgendwie verändert sich jetzt gerade ein bisschen der Lebensrhythmus. Man hetzt irgendwie nicht mehr von einem Ding zum anderen. Das Internet hat so vieles so viel schneller gemacht und wir sind irgendwie dabei und wollen da irgendwie noch mehr mithalten und. Immer mehr Sachen sind zu erledigen in immer weniger Zeit. So denken wir jedenfalls. Höher, die Entwicklungen, die gehen immer weiter. Und weiter und weiter, immer noch was Neues, noch ein besseres Handy, noch mehr Ausstattung im Auto, höher, 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 höher. Und die Messlatte für irgendwas, es wird immer höher gelegt. Und die Messlatte wird noch ein Stück höher gelegt. Und auch die eigenen Ansprüche werden höher gelegt und definiert. Und auch dieses Gefühl von weiter, dieses mein Ansehen, das muss irgendwie weitergehen und man ist bei Instagram und wo auch immer und sucht Follower. Wer hat die meisten Follower? Wer kann am meisten Auswirkungen haben in die Breite? Wer hat die meisten Leute am Start? Weiter. Vielleicht sinnbildlich für diese ganzen Entwicklungen stehen vielleicht auch diese Hochhäuser. Vielleicht auch gerade dieses Haus hier. Ich habe geübt, Burj Khalifa. Keine Ahnung, wie man das Ding wirklich ausspricht, ich übe da immer, aber auf jeden Fall 828 Meter hoch. Ich habe mal geguckt, wenn ihr jetzt hier heute loslauft und ungefähr bis zum Bauhof lauft und dann am Bauhof kurz vorbei, das ist ungefähr die Strecke, wenn man das Ding umlegen wird. Könnt ihr ja mal ausprobieren. 828 Meter. Ein neuer Höhepunkt dieses Wettkampfes. Schneller, höher, weiter. Und jetzt dabei sein ist alles. Das andere Ding. Ja, Frankfurter Commerz Tower ist auch ein Hochhaus, ne? Ich habe mal versucht, das so ein bisschen im Verhältnis darzustellen. 251 Meter, cool, ne? Kleine Hundehütte dagegen, oder? Meine Güte. Dabei sein ist alles. Ganz ehrlich, es wirkt jetzt hier irgendwie so ein Befehl, also ist eher wie so ein Trostpflaster für Verlierer, die es eben einfach nicht geschafft haben, an erster Stelle zu stehen. Einfach nicht unter den ersten drei sind. Aber dahinter steckt auch, wenn man ehrlich ist, selbst da, bei diesem Dabei sein ist alles. Weil dann kommen oftmals danach, Hauptsache du hast dein Bestes gegeben. Und schon sind wir wieder drin in diesem Leistungsdenken. Das lässt uns irgendwie nicht los. Beide Sprüche sind zunächst einfach mal, wenn man es so hört, überhaupt gar nicht schlecht. wenn ich Sport mache, wenn ich Dinge mache, ja, ich will ja auch weiterkommen, ich will mich verbessern, ja. Und ich mag mein Bestes geben, ja. Ja, und doch birgt es da drin auch eine große Gefahr, dass es irgendwann auch mal drüber geht. Und wenn es ums Dranbleiben geht, dann wird getrickst, dann wird gedopt. Oder man verlangt einfach seinem Körper viel zu viel ab und schafft es irgendwie nicht mehr ins Ziel. Oder man spart an manchen Dingen, die sich langfristig dann doch bemerkbar machen. Und was ist, wenn sich dann auch noch das Gefühl einstellt, dass ich mein Bestes, immer irgendwie mein Bestes gebe, aber mein Bestes nie genug ist? Mein Bestes nie genug war und dann? Oder ich das Gefühl habe, ja, dabei sein ist alles, ich bin zwar dabei, aber keiner nimmt mich wahr. Was werden dann plötzlich aus diesen Sprüchen? Ich selber, ich glaube, ich werde nie bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Ich habe es auch nicht vor. Und dennoch berühren mich genau diese Punkte auch in meinem Alltag immer wieder. In meinem Konsumverhalten, die Art und Weise, wie ich lebe. Selbst mein Christsein und Gemeinden, die sind nicht verschont davon. Auch da sind immer wieder diese Berührungspunkte. Denn irgendwie will man ja auch dabei sein. Irgendwie will man ja auch Schritt halten. Und irgendwie will man ja auch im Glauben weiterkommen. Und man will ja auch, dass Gemeinde wächst. Ja, wollen wir. Und daran ist erstmal überhaupt gar nichts Verkehrtes. Aber es gibt ein Aber. Und das hat zu tun mit diesem Vergleich von diesem Hochhaus, wo wir gerade vorhin gehört haben vom Johannes. Jetzt drehen wir mal die Zeit relativ weit zurück, und zwar 350 vor Christus so ungefähr. Da hat ein Typ gelebt, der hieß Aristoteles. Kennt ihr wahrscheinlich irgendwo von der Schule. Von dem sind viele schlaue Sprüche bekannt. Bei dem Spruch ist man jetzt nicht ganz sicher, ob er von ihm ist, aber selbst, er wird ganz oft mit diesem Spruch in Verbindung gebracht. Wer hohe Türme bauen will, muss lange am Fundament verweilen. Wer hohe Türme will, muss lange am Fundament verweilen. Ganz ehrlich, Aristoteles, ich glaube, der hat so hohe Türme, wie wir sie heute haben, niemals im Kopf haben können. Sowas konnte man sich, glaube ich, nicht vorstellen. 350 vor Christus. Und mit diesem Spruch hinein habe ich gemerkt, der berührt jetzt auch diesen Bibelsteller, die Johannes in dieser Geschichte vorgestellt hat, vorgelesen hat. Und die bringe ich euch hier jetzt nochmal live und in Farbe, nicht ganz Farbe, einfach zum Mitlesen. Hebräer 12, 26 und 27. Damals hat seine Stimme nur die Erde erbeben lassen. Doch jetzt kündigt er an, noch einmal werde ich die Erde erschüttern und auch den Himmel. Dieses noch einmal bedeutet, alles, was Gott geschaffen hat, wird er dann von Grunde auf verändern. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Bleiben wird allein das Ewige, das nicht erschüttert werden kann. Ich habe diesen Satz gelesen, immer wieder, oder diese Sätze, und ich habe mal eine Frage, irgendwie, die hat sich festgesetzt bei mir. Was denn bitteschön ist ewig? Was denn bitteschön ist ewig? Und natürlich, ja, ganz ehrlich, so lange überlegen musste ich gar nicht, was ewig ist. Weil, wer ist denn ewig? Gott ist ewig. Und so bin ich einfach mal durchgegangen, habe mir die Trinität Gottes angeguckt mit Bibelstellen, wo die Ewigkeit wirklich auch betont wird und herauskommt. Gott ist ewig. Im Psalm 90, Vers 2 lesen wir, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott, was? Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Oder Jesaja 40, 28. Weißt du nicht? Hast du es nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er ist nicht nur der Ewige, er ist auch der, der auf Ewigkeit keine Kraft verliert. Brutal. Brutal gut, oder? Ich finde es super. Jesus ist ewig. In Johannes 8, 58 heißt es, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Anspielung auf dieses, ich bin der, ich bin. Genau das steckt hier drin. Johannes 1, 1 bis 2 und Vers 14. Viele kennen das und es klingt so melodisch und man liest es so schnell runter. Aber was da wirklich hinten dran steckt, das ist phänomenal. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Oh. Am Anfang war das Wort und das Wort wurde Fleisch. Jesus, der Ewige. Und Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus gestern und heute und dasselbe in Ewigkeit. Unveränderbar. Wahnsinn. Jesus ist und bleibt dasselbe in Ewigkeit. Und auch über den Geist Gottes finden wir Stellen in der Bibel, wo das angedeutet, wer ist er, und auch er ist der Ewige, wenn wir von der Dreieinigkeit ausgehen. Und ganz am Anfang in der Bibel heißt es, bevor überhaupt irgendwas gemacht wurde, lesen wir Folgendes. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Und jetzt, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Es war noch nichts gemacht, aber der Heilige Geist war bereits da. In 2. Korinther 3, Vers 17, da wird klar, der Herr ist der Geist. Der Herr ist der Geist. Und somit auch der Ewige. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Vielleicht hockt jetzt der eine oder andere da und denkt sich, ja, gute Bibelstellen, aber ich hätte noch viel bessere. Oder ich hätte noch eine andere vielleicht genommen. Und wisst ihr was, das finde ich total super. Weil die Bibel ist gefüllt mit diesem ewigen Gott. Und da ist so viel drin, das ist brutal gut. Die läuft über vor Ewigkeit. Die läuft über, weil Gott da drin steckt, der Ewige. Und an dieser Stelle noch einmal dieser Spruch, der nicht biblisch ist, aber trotzdem gut. Wer hohe Türme bauen will, muss lange am Fundament verweilen. Ich drücke es jetzt an der Stelle mal anders aus. Wer sein Glauben leben will und in diesem Bild von diesem Hochhaus bleiben, wer sein Glaubenshaus bauen will, der muss sich genau hier für diese Bibel, für das, was hier steht, über den heiligen Gott, dafür müssen wir uns Zeit nehmen. Besonders viel Zeit. Verweilen. Nicht eilen, sondern verweilen. Nicht mal morgens schnell mal noch den Tagesvers lesen, bevor ich irgendwie losfahre, in meinen Alltag reinrenne. Das ist damit nicht gemeint, mit verweilen. Und zum anderen, wenn ich jetzt diese Stelle aus Hebräer 12 nehme, komme ich eigentlich auch zu dem Schluss, wer sein Leben bauen will, damit es Bestand hat, dass es, wenn es in Ewigkeit auch rüttelt, da nicht alles zusammenbricht, dann komme ich an einer Sache absolut nicht vorbei. Und zwar an Gott. Da komme ich an ihm nicht vorbei. Denn er ist, wie wir gerade eben gesehen haben, der Ewige. Er ist ewig. Mit der Ewigkeit beschäftigen sich immer wieder unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Anlässen. Und ich merke, man liest dann die Bibel und ist schnell dabei. Und ich merke, manchmal gibt es so diese Tendenz, man beschäftigt sich dann nur noch mit dem Jenseits. Ah, die Ewigkeit, das ist doch das, was kommt nach dem Tod, oder? Also es ist so der Gedanke, mit dem ich auch immer oft konfrontiert wurde. So, ja, die Ewigkeit und so. Aber jetzt an dem Punkt habe ich etwas ganz neu auch wieder begriffen. Und mir ist das wieder deutlich und stark geworden. Wenn wir uns mit der Ewigkeit beschäftigen, dann beschäftigen wir uns in erster Linie mit Gott und seiner Existenz. Mit ihm selber. Und dass er diese Existenz mit uns teilen will, darum geht es. Bei diesem ewigen Leben. Dass er da sein will für uns. Jetzt und hier und in Ewigkeit. Dass er da sein will, die ganze Realität Gottes mit seiner Qualität, mit seiner ganzen Gegenwart, dass wir ihn erleben können. Das steckt hinter diesem ewigen Leben. Es ist nicht einfach nur ein Leben nach dem Tod, ein guter Trost, ja. Aber Gott verteilt hier nicht nur Trostpflaster. Er ist da für uns und möchte uns von seiner Ewigkeit Anteil geben. Gott will mir einen Grund geben im Leben, ein Fundament geben, auf dem ich sicher bauen kann, mein Leben hier und jetzt schon bauen kann, das so einsturzsicher ist, dass ich damit rechnen kann, dass auch in Ewigkeit nicht alles in meinem Leben zusammenbrechen wird und von mir nichts mehr übrig bleibt. Aber nur dann, wenn ich auf die Ewigkeit auch gebaut habe. Auch nur dann, wenn ich wirklich auf ihn gebaut habe. Und dazu möchte ich euch aus dem Johannesevangelium zwei Stellen vorlesen. Auch da gibt es wieder andere, die das auch zum Ausdruck bringen. Aber ich habe diese beiden mal rausgesucht. Jesus spricht hier, ich sage euch die Wahrheit. Wer meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat, was? Das ewige Leben. Ihm wird das Urteil Gottes nicht treffen. Er hat die Grenzen vom Tod zum Leben schon überschritten. In Johannes 14, ihm antwortete Jesus, wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben und wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Anderen Übersetzungen heißt, in ihm wohnen, Wohnung nehmen. Hey, der kommt und will in unserem Hochhaus wohnen. Und zwar nicht nur oben im Penthouse, sondern in dem ganzen Ding. Wer mich aber liebt, der lebt auch nicht nach dem, was ich sage. Wer mich aber nicht liebt, so, der lebt auch nicht nach dem, was ich sage. Meine Worte kommen nicht von mir, sondern wo kommen sie her? Sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. Sehr verkürzt könnte man diese beiden Bibelstellen zusammenfassen. Wer wirklich ein sicheres Fundament legen will, wer will, dass es in Ewigkeit bestehen bleibt, für den ist es alternativlos, Jesus beim Wort zu nehmen. Für den ist es echt alternativlos. Glaube und Vertrauen auf ihn zu setzen. Und doch, merke ich hier an der Stelle, ist es immer so eine Sache mit Worten. Kommunikation. Egal, es gibt so viele Workshops über Kommunikation und. Und man merkt immer wieder im Persönlichen, im Menschlichen, wie Kommunikation einfach nicht funktioniert. Weil man einfach mit manchen Wörtern irgendwas anderes verbindet und man redet manchmal aneinander vorbei und weiß gar nicht, wo es herkommt. Es ist manchmal echt traurig, wie es manchmal so uns zugeht. Und ich habe gemerkt, auch in unserer Kommunikation mit Gott, was die auch angeht, da ist es oft nicht anders. Dass uns da manchmal auch das irgendwie schwerfällt, da alles irgendwie zu verstehen. Was will er denn jetzt sagen? Und da gibt es nämlich ein grundsätzliches Problem, dass von Anfang an Satan damit seine Finger im Spiel hat. Er ist nämlich der Verdreher, der Wortverdreher. Er fängt an und sagt, was zu Adam und Eva sollte Gott gesagt haben. Und das bleibt. Jesus sagt das dasselbe. Steht es etwa geschrieben, sollte Gott gesagt haben? Und wisst ihr was? Es hat nicht aufgehört damit. Er macht dieselbe Masche immer noch. Er macht es immer noch so. Wow. Und ich habe gemerkt, dass es vielleicht auch ein bisschen was mit diesem schneller, höher, weiter auch zu tun hat. Vielleicht ist genau da drin auch etwas echt verdreht worden. Und wir können manchmal Gott nicht verstehen, weil da ständig jemand dazwischen labert. Kennt ihr das? Wenn du irgendwas reden willst und dann, ich unterhalte mich mit Johannes und dann kommt plötzlich, was weiß ich, der Philipp, Philipp ist ein schlechtes Beispiel, der redet nicht so viel, ja? Aber wenn er was sagt, da kommt irgendeiner gerannt und will, oftmals sind diese kleinen Kinder, die ein Gespräch von Erwachsenen stört, ja, und rennt rein und hat einfach sein Anliegen und wir beiden können gar nicht mehr weiterreden. Und so ist es oft. Manchmal ist so eine einfach, da wird dazwischen gelabert und man kommt einfach nicht weiter. Schneller, höher, weiter. Verdreht, ja. Stellt euch mal vor, Gott hat uns zu seinem Gegenüber gemacht. Zeit hat damals überhaupt keine Rolle gespielt. Wozu beeilen? Für was? Man war mit Gott. Höher kommen, warum höher? Ach, wir waren mit dem Höchsten aller Höchsten zusammen, mit Gott. Warum höher kommen? Warum weiter? Sie brauchten keine Follower. Sie hatten Gott als Gegenüber, der mit seiner ganzen Liebe und seiner ganzen Gemeinschaft da war. Und doch gelang es Satan, hier alles auf den Kopf zu stellen. Sollte Gott gesagt haben. Ich stelle euch mal diesen Satz vor. Sollte Gott gesagt haben. Satan macht in dem Moment so, als ob Gott überhaupt gar nicht da wäre. Aber Gott war da. Und dann behaupten sie noch, ja, der enthält euch was vor. Ihr könnt doch mehr haben. Schneller, höher, weiter. Hä? Und schon war alles auf den Kopf gestellt. Die Sicherheit ging den beiden verloren. Sie fingen an zu zittern und greifen schlussendlich zu. Angst und Scham überfiel sie dann und sie merkten plötzlich ein Riesenproblem. Ja, die sind nackt. Die sind nackt. Vorher war das überhaupt gar kein Thema. Was ist hier passiert? Ihr Selbstwert ist verloren gegangen. Sie haben gemerkt, die sind nackt. Sie haben sich unsicher gefühlt in ihrer eigenen Haut. Und dann hörten sie plötzlich noch Gott und dann, hey, wir müssen uns verstecken, wir können doch nicht so vor Gott. Ja. Von jetzt auf nachher war nicht nur die Beziehung zueinander, sondern auch die Beziehung zu Gott gestört. Völlig auf den Kopf gestellt. Und an der Stelle muss man vielleicht auch mal dieses Wort Sünde nochmal rannehmen. Dieses Hamartia, was es eigentlich im Griechischen heißt. Dieses Wort an sich drückt etwas aus. Und zwar Zielverfehlung. Gott hatte sich ein Ziel gedacht. Er hatte einen Sinn. Ich schaffe euch zu meinem Gegenüber. Das war's. Und dieses Gegenüber, das war jetzt gestört. Eine Zielverfehlung. Weil da jemand einfach gedacht hat, er könnte einen neuen Zielpunkt hinmalen. Und das als Ziel setzen. Ihr könnt doch höher schießen. Nein. Die haben drüber weggeschossen. Und jetzt macht Gott etwas, was ich jahrelang einfach überhaupt gar nicht so wirklich gelesen habe. und vielleicht auch gar nicht so begriffen habt. Vielleicht geht es euch ähnlich, vielleicht habt ihr es schon geschnallt, aber ich sag's trotzdem. 1. Mose 3, 22. Was ist die Folge von dem Ganzen? Nun ist der Mensch geworden wie wir, weil er Gut und Böse erkennen kann. Wir, Dreieinigkeit, hier kommt's vor. Auf keinen Fall darf er noch einmal zugreifen und auch nach dem Baum, noch von dem Baum essen, dessen Frucht Leben schenkt. Sonst lebt er ewig. Darum schickt er ihn aus dem Garten fort und gab ihm den Auftrag, den Ackerboden zu bebauen, aus dem er ihn gemacht hatte. Gott greift hier ein, bevor etwas passiert. Und zwar was? Bevor sie von dem Baum des Lebens essen und sie ewig leben. Bevor sie die Ewigkeit als Fundament kriegen. Und was wäre dann geblieben auf ewig? Diese gestörte Beziehung, die wäre geblieben. Diese gestörte Beziehung zueinander, diese ganze Angst, dieses Misstrauen und, das wäre geblieben. Wenn Gott hier jetzt gesagt hätte, wir müssen hier schnell reagieren. Wir müssen quasi wirklich jetzt vor die Tür setzen. Wir müssen jetzt einen anderen Weg gehen mit ihm. Und genau an dieser Stelle wurde uns die Ewigkeit sozusagen versperrt. Dieses ewige Fundament. Die Lebensgrundlage, das Fundament. Und den Menschen wurde Boden unter den Füßen weggenommen. Das Paradies fiel weg. Der Boden, den wir uns mit Gott teilten, fiel weg. Und seither sind wir Menschen getrennt von Gott. Und seither setzt sich auch dieses schneller, höher, weiter immer durch. Auch wenn es erst im 19. Jahrhundert dieser Spruch wirklich geprägt wurde, ist er trotzdem irgendwie in unserer DNA schon drin. Weil was passiert direkt danach, nach dieser Stelle? Das sind zwei Brüder, die Gott opfern wollen. Wer hat das bessere Opfer? Schneller, höher, weiter. Wer steht jetzt besser im Kurs? Ein Wettstreit beginnt. Und der erste Tod, der erste menschliche Tod passiert. Wahnsinn. Und kurz danach, wir lesen die Geschichte weiter, und was machen sie? Was bauen sie dann plötzlich? Einen Turm. Sie wollen einen Turm bauen bis zum Himmel. Turmbau zu Babel. Eine tolle Geschichte, die man oft eben in der Kinderstunde, also ich habe die oft gehört, ich fand die irgendwie immer faszinierend. Die haben da was gebaut. Warum? Sie wollten erstens sich einen Namen machen. Hey, wir brauchen wieder Bedeutung, wir brauchen wieder Selbstwert und vor allem, wir wollen nicht auseinandergehen. Dabei sein ist alles. Sie haben diese Stadt gebaut, um zusammen zu bleiben. Das war so wichtig. Aber was hat Gott ihnen gesagt? Geht hin und bevölkert die Erde, vermehret euch. Und sie machen hier genau das Gegenteil, was Gott ihnen gesagt hat, weil sie so unsicher sind. So unsicher. Im Menschen ist seither dieses Leistungsdenken irgendwie drin. Dieses schneller, höher, weiter, aber auch eben dieses Dabei sein ist alles. Wir lesen das auch im Neuen Testament und auch schon im Alter. Es ist so wichtig, dass man Jude ist. Und nicht nur ein Jude, sondern man muss beschnitten sein. Im Neuen Testament gibt es so viele Streite um diese Beschneidung. Wer ist wirklich dabei? Ja, beschneiden wir, dann ist er schon dabei. Dabei sein ist alles. Aber später hat man auch gemerkt, in der Kirche, in der Gemeinde, dabei sein ist eben, da hat man auch oftmals dieses Dabei sein ist alles. Ist es wirklich das? Hauptsache, ich bin dabei. Hauptsache, ich kann ein tolles Lebenshaus vorzeigen. Es muss vielleicht gar nicht so perfekt sein, es muss noch immer fertig sein, aber es muss auf jeden Fall hoch genug sein, dass es bis zu Gott reicht. Das hat sich irgendwie festgesetzt, aber reicht es wirklich bis zu Gott? Und hält das Ganze überhaupt? Selbst wenn ich so hochkomme, hält es überhaupt bis zum Schluss? Was bleibt stehen, wenn Gott die ganze Welt und den Himmel, heißt sogar hier, nochmal erschüttern wird? Was bleibt ewig? Was ist ein Fundament der Ewigkeit? Und Paulus bringt es für mich in Philipper 3, Vers 9 gut auf den Punkt. 9 fortfolgende. Mit ihm, und hier geht es um Jesus, möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Koste es, was es wolle. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr, durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen der Gesetze vor Gott zu bestehen. Was zählt, ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ich will immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch sein Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Nicht schneller, höher, weiter und auch nicht dabei sein ist alles. Was sagt Paulus hier? Christus ist alles. Und der benannte Tod wurde durch Jesus überwunden und setzt keine Grenze mehr da, denn Christus ist alles. Christus. Christus bedeutet, dass er der Versprochene, der Verheißene, von Gott gesandte Retter ist. Das war in den Köpfen, wenn die Leute Christus gehört haben. Und darum stritten die Pharisäer auch immer wieder mit Jesus. Ist er jetzt wirklich der? Ja. Sie haben auf ihn gewartet, auf diesen Retter, der dieses Fundament widerlegen wird, das ihnen weggebrochen ist. Damit haben sie gerechnet. Aber soll es wirklich der sein? Und auch die Jünger haben später mit den Pharisäern immer wieder darum gestritten. Und die machen immer wieder deutlich, ja, von ihm ist schon die Rede im Alten Testament. Und sie erklären es immer wieder. Er ist der Verheißene. Und wenn wir wirklich mal im Alten Testament gucken, Jesus taucht nicht erst im Neuen Testament auf, als er geboren wurde. Ganz viel im Alten Testament ist Jesus drin. Wir hatten mal so einen Kurs an der Bibelschule, Jesus im Alten Testament, und da habe ich angefangen, alles gelb zu markieren in einer Bibel, wo Jesus drin vorkommt. Mein Altes Testament ist ziemlich gelb. Das ist der Hammer. Der Verheißene. Aber es ist nicht nur Jesus, von dem, was da drin steht, auch von euch Pharisäern steht was drin. Und es macht auch hier Petrus in Apostelgeschichte 4,11 den Pharisäern auch wieder klar. Und zwar mit einer, ja, nicht ganz so einfachen Sache. Jesus ist der Stein, von dem die Heilige Schrift gesprochen wird. Ihr Bauleute habt ihn als unbrauchbar weggeworfen. Nun aber ist er zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt. Die Bauleute, hey Leute, das seid ihr Pharisäer, gaben die Jünger hier, gab Petrus ihnen zu verstehen. Und Jesus gab es eine ähnliche Situation, der hat es ihnen auch schon klar gemacht. Und Jesus selbst, was ist er? Er ist der Grundstein. Jesus ist dieser Grundstein oder für uns heute, würde man sagen, übersetzen, das Fundament. Doch hier geht es nicht nur um Jesus oder um die Jünger und den Pharisäern und Schriftgelehrten, es geht auch an dieser Stelle auch um uns. Was machen wir mit diesem Stein? Mit diesem Fundament, mit seinem Wort? Wenn Noemi einen Stein aufhebt, dann wird es immer spannend, weil da muss man ja aufpassen, was macht die jetzt mit? Es kann mal sein, dass der irgendwann mal durch die Gegend fliegt. Es kann aber auch sein, dass die ihn während dem ganzen Spaziergang auch in der Hand hält und irgendwann mir anvertraut. Aber was machen wir mit diesem Stein, mit diesem Jesus? Behalten wir ihn in der Hand? Vertrauen wir uns gegenseitig an oder werfen wir ihn weg? Was machen wir mit ihm, mit diesem Fundament, mit seinem Wort? Und genau dazu hat Jesus uns ein sehr eindrückliches Beispiel erzählt, wo wir wieder zurückkommen zu unserer Baugeschichte. In Matthäus zum Beispiel steht es, in anderen Evangelien auch. Und hier kennt ihr wahrscheinlich alle, ich lese es trotzdem. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich mein Wort nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über die Ufer treten und der Sturm und das Wasser tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Ich weiß nicht, welche Bilder ihr im Kopf habt, wenn ihr diese Geschichte hört. Oftmals ist mir dieses Bild hier begegnet. Da ist einer, der so schön an, sagen wir jetzt mal, am Isarstrand baut. Beste Lage, boah, der hat richtig Kohle da hingelegt, dass er da bauen darf, ja. Und der andere sagt sich, oh ja, okay, ich nehme den weiteren Weg zur Isar im Kauf, aber ich baue jetzt lieber oben, das ist vielleicht sicherer. Ja, da ist auch ein bisschen mehr Felsen und so, da unten, weiß nicht, sieht man ein bisschen sandig aus, ja. So ist das oftmals irgendwie in den Köpfen abgespeichert. Aber wisst ihr was? Es geht hier Jesus nicht um den Standpunkt, wo wir leben, wo wir wohnen. Das ist ihm hier wurscht. Das macht hier überhaupt gar keinen Unterschied. Jesus sagt nämlich was anderes aus. Er hat vielmehr dieses Bild hier im Kopf. Hier, der buddelt erstmal so weit runter, bis er auf Felsen stoßt. Und der fängt einfach da an zu bauen. Einfach los. Vielleicht hat er sogar ein bisschen Fundament, so eine Bodenplatte hingelegt. Gut, und jetzt baut er da hoch. Aber er hat sich keine Gedanken gemacht, dass ein Untergrund eigentlich da ist. Und darum geht es vielmehr an dieser Stelle. Und ergänzend dazu, ich habe mir im Vorfeld natürlich auch nicht nur einfach Hochhäuser, ich bringe das nicht nur als Bild, sondern ich habe mir wirklich gedacht, okay, Hochhäuser, wie ist das? Habe ein bisschen nachgelesen, was für Fundamente, wie sieht das aus? Und dann bin ich hier auf dieses Bild gestoßen. Also hier oben, das wäre so praktisch so das Hochhaus. Und da unten alles so, was so gräulich ist hier, das ist das Fundament. Und was ihr hier seht, ist eine kombinierte Pfahlplattengründung. Keine Ahnung, ob ihr das schon mal gehört habt. Eine Pfahlplattengründung. Es wird einfach nicht nur eine flache Bodenplatte hingemacht, sondern man muss auch hingehen und Geld in die Hand nehmen, Spezialfirma kommen lassen, Löcher in die Erde bohren lassen, da Pfähle reinsetzen. Und man bohrt so lange, bis man unten wirklich auf harten Felsen stoßt. Und dann macht man so Pfähle und setzt dann da drauf nochmal die Bodenplatte. Und das hier, diese Methode hier, könnt ihr euch vorstellen, die kostet extrem viel Zeit und die kostet extrem viel Geld. Und wer ein Hochhaus bauen will, ob in San Francisco oder woanders, die haben fast alle genau das hier. Weil sie wissen, wenn ich hoch hinaus bauen will, brauche ich genau das hier. So ein Fundament. Ohne das geht's nicht. Und damals in seinem Gleichnis hat Jesus eigentlich nichts anderes erzählt. Wer einfach nur so ein Haus bauen will, der muss auch damit rechnen, dass das nicht auf ewig Bestand hat. Oder vielleicht auch so in diesem Bild, was wir ganz am Anfang in diesem Buch gehört haben, um das aufzugreifen. Wenn ich einfach nur das Wort höre, was uns Jesus durch die Bibel so sagt, wenn ich es vielleicht einfach nur lese, wenn ich einfach nur drüber predige, ich einfach in den Gottesdienst gehe, wir Lobpreislieder singen, wenn wir Bibel lesen und so vieles und so mehr. Doch wenn wir Gottes Wort nicht in die Tat umsetzen, heißt es hier, wird es uns nicht das bringen, das Fundament bringen, was wir brauchen. Das Wichtige ist, dass wir danach hören und auch handeln. Ob wir Jesus Wort auch hören und tun. Und das hat etwas damit zu tun, ob wir in die Tiefe gehen. Ob unser innerstes Verlangen, mehr in die Tiefe zu gehen, ob das größer ist, als um die Höhe zu bauen. Das ist das Entscheidende hier. Ob wir bereit sind, Bohrungen in unserem Leben vorzunehmen. Und wirklich, und das ist eine Bohrung, die dann tief, also wenn irgendwas durchbohrt wird, gerade hier beim menschlichen Körper, dann tut das weh. Und genauso ist es auch an der Stelle. Es kostet uns oft was. Allein schon diese Frage, darf Jesus wirklich mein Herr im Leben sein? Es kostet mich was. Durch alles hindurch, darf er meine Prägung, darf er meine Gedanken, darf er meine Vorstellungen, darf er da wirklich hindurchbohren? Darf er das? Oder geht es mir einfach nur so um Christsein to go? Ich gehe schnell in den Gottesdienst und gehe wieder heim. Und hoffentlich habe ich ein bisschen was mitgenommen. Und vielleicht macht der Gott so ein bisschen eine nettere Version aus mir. Leute, das bleibt ziemlich an der Oberfläche. Und da muss ich euch enttäuschen, darum geht es Jesus überhaupt nicht. Er möchte in unserem Leben, dass wir immer mehr durchbohrt sind, durchdrungen sind von ihm selber. Das ist sein Anliegen. Dass sein Charakter immer mehr zu unserem wird. Fromm ausgedrückt redet man an diesem Punkt von Heiligung. Das ist genau das. Er möchte uns wirklich heil machen, uns komplett durchdringen. Seine Existenz wieder zu unserer machen. Das ist Jesu Plan. Und immer einen neuen Stab hinzumachen. Seine Realität in unserem Leben immer mehr spürbar wird. Und das geht eben nicht mit diesem Motto schneller, höher, weiter. Und da hat Satan echt was auf den Kopf gestellt. Und wie drehen wir das jetzt wieder rum? Das ist die Frage. Und hier begegnet uns der Bibel das Wort Metanoeo. Und dieses Wort, das wurde und wird immer noch oft einfach nur mit Buße übersetzt. Buße, viele denken einfach an Bußgeldkatalogen, keine Ahnung was. Aber was hier hinten dran steckt, ist eine Sinnesänderung. Reue spielt vielleicht auch ein bisschen eine Rolle, aber es ist nicht das Entscheidende, sondern hier geht es um eine Umkehr. Wirklich ein Umkehren von dem, wo man jetzt unterwegs ist und ein Wegdrehen und ein bewusstes Hingehen zu einem neuen Ziel. Das steckt hier hinten dran. Eine Sinnesänderung, ein Umdenken des Herzens und eine Zuwendung schlussendlich zu Gott. Und um diese Umkehr immer mal wieder, ja, um diese Umkehr zu schaffen, glaube ich, müssen wir etwas rumdrehen in unserem Leben. Und ihr seht, jetzt steht plötzlich etwas auf dem Kopf und etwas steht nicht mehr auf dem Kopf. Jetzt stehen nämlich plötzlich da die Worte langsamer, tiefer, näher. Und da oben, zunächst einmal die Welt, oben, die bleibt dieselbe, da hat sich nichts verändert. Aber hier, in uns drin, will Gott was verändern. Nicht schnell. Es muss halt schnell gehen für Gott. Es muss halt schnell gehen für Jesus. Denn er lebt aus der Ewigkeit. Er hat alle Zeit. Er hat Geduld mit uns, ohne Ende. Er muss da keine schnelle Baustelle draus machen. Und somit dürfen auch wir uns bewusst und getrost auch Zeit lassen mit uns selber. Gerade auch dann, wenn es darum geht, in die Tiefe zu buddeln. Oftmals lese ich so tolle Bücher und merke so, oh, an der Stelle müsste ich arbeiten. Ah, das kommt dann noch im Buch. Lese ich weiter. Statt es wirklich anzuhalten, an der Stelle wirklich an mir zu arbeiten. Für uns kann das aber tatsächlich dann auch bedeuten, dass es uns echt was kostet. Und dass es tatsächlich an unsere Prägung geht, dass Jesus an unsere Verletzungen rangeht, dass er an unsere Lebenslügen rangeht, dass er an unser Denken rangeht, dass er an unseren Charakter geht. Wo Jesus sagt, genau da, hey, genau da, Simon, da müssen wir jetzt ran. Da hast du gerade eine Mordsbaustelle, vielleicht ein mangelndes Selbstwertgefühl, da will ich ran. Es kann vielleicht wehtun und es ist Arbeit, ja, aber ich bin bereit, mit dir die Arbeit zu machen. Aber bist du auch bereit? Und wenn es dann auch mal im Leben wackelt und stürzt und die Sachen anfangen zusammenzubrechen, sagt er, hey, ist kein Problem, es wird nicht alles zusammenbrechen, wenn du einfach auf mich baust und vertraust. Vielmehr ist es mir ein Anliegen, dass das unten noch breiter werden darf. Habe ich hier jetzt schon viel weiter geklickt, oder? Ja. Und so lädt uns Jesus Christus ein, immer wieder aufs Neue. Er brachte das Fundament, die Gegenwart Gottes, seine Existenz Gottes, er brachte sie zurück. Und er ließ sich durchbohren. Er selber ließ sich durchbohren. Ihn hat es auch echt was gekostet. Er ließ sich durchbohren. Er ist gestorben und hinabgefahren, heißt es, in die Tiefen. Ja, in die Tiefen, wo die Menschen gestorben sind. Da ist er hinabgefahren und hat da einen ganz neuen Grund gelegt und hat den Tod hier überwunden und hat wahnsinnig in die Höhe gebaut. Er ist aufgefahren zum Himmel und sitzt da jetzt auf dem Thron Gottes. Und er lädt uns alle immer wieder ein. Er lädt dich ein. Komm zu mir, ich will wirklich, dass du auf mich bauen kannst und dass dein Leben eine ewige Existenz, eine Grundlage hat. Und in unserem Leben wird es so sein, dass immer mal wieder Dinge erschüttern, aber er will, dass nicht alles deswegen immer zusammenbricht. Und so lädt er dich ein und uns ein. Und dazu möchte ich wirklich Mut machen. Und vielleicht hast du auch längst in deinem Leben dieses Fundament schon gelegt. In deinem Leben erkannt, ja, ich will Jesus annehmen. Aber dann kommen halt diese Erschütterungen. Man fragt sich, hey, warum geht da immer so viel kaputt? Warum brechen Dinge zusammen? Manchmal ist es einfach nur, weil Menschen in unserem Leben wegbrechen, auf die wir so viel gebaut haben, die uns so viel gegeben haben, und die sind plötzlich weg. Und da bricht vieles in unserem Leben, stockwerkweise brechen die Dinge ein. Man steht irgendwie gefühlt auf dem Nullpunkt. Doch Jesus sagt, das ist gar kein Problem für mich, wie viele Trümmerteile da jetzt drauf liegen. Weil wir können immer gleichzeitig wieder aufbauen und am Fundament bauen. Das ist für mich überhaupt gar kein Ding. Und es ist egal, wie hoch oben, was da oben alles draufsteht. Ich kann trotzdem, beim Haus, wenn man das Fundament, wenn man da nichts mehr gemacht hat, dann wird es schwierig. Ja? Aber bei Jesus in unserem Leben sieht es anders aus. Er kann jederzeit an unserem Fundament arbeiten und an unserem Leben oben auch. Das ist das Spannende, was uns wieder unterscheidet von einem normalen Hausbau. Denn wir sind ein lebendiges Gebäude. Wir sind mehr als das. Und Jesus lädt uns auch genau an dem Punkt ein. Und in Jesaja 26, Vers 4 heißt schon, darum verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist was? Ist ein Fels ewiglich. Ein ewiger Fels, der nicht weg ist. Der immer da ist. Und an der Stelle lädt er uns ein, ja. Du darfst darauf bauen. Aber es heißt auch, dass wir an manchen Stellen vielleicht echt mal auch nochmal tief buddeln müssen. In unserem Leben, wie angesprochen, wird es immer wieder Erschütterungen geben. Dinge werden zusammenbrechen. Auch in Gemeinden ist das der Fall. Und da spielt es keine Rolle, ob wir jetzt in Landau jetzt eine Gemeinde sind, die irgendwie so momentan so eine schwierige Zeit haben. Ich höre das momentan irgendwie gefühlt überall. Man wird plötzlich sensibel dafür. Das ist immer irgendwo was zusammengestürzt, wo gestern haben meine Schwiegereltern auch erzählt von der Gemeinde, die jetzt sich aufgelöst hat. Wo ich gedacht, hey, die waren so krass unterwegs. Was ist passiert? Man fragt sich wirklich, was passiert ist. Boah. Und an der Stelle möchte ich euch ein ermutigendes Beispiel noch mit am Ende mitgeben. Von einer Gemeinde, wie gesagt, es spielt keine Rolle, wie groß oder wie klein. Und wenn ich von der Gemeinde jetzt rede, das war und ist momentan auch eine richtig große Bewegung, eine richtig große Gemeinde. Und zwar in den Vororten von London gab es mal in den 90er Jahren die Bewegung Soul Survivor. So nannten die sich. Junge Christen wollten in ihrem Gottesdienst anderen Menschen das Evangelium näher bringen und sie wollten vor allem auch Gott loben und anbeten. Und einer, der vielen von euch wahrscheinlich bekannt ist, der in dieser Gemeinde mit dabei war, ist Matt Redman. Ja, wir kennen ihn von diesem Heart of Worship, von diesem Lied, oder 10.000 Gründe. Das sind Lieder, die der geschrieben hat. Und diese Lieder, die sind wirklich tief auch. Und der Pastor Mike erzählt in einem Interview, was eigentlich bei ihnen eigentlich passiert ist, was bei ihm plötzlich so zum Zusammen, irgendwie haben sie gemerkt, plötzlich da ist irgendwas zusammengefallen. Und genau das möchte ich euch mal vorlesen, was da passiert ist. In unserer Gemeinde wollten wir immer viel Raum für Lobpreis haben. Während der Anbetung konnten wir unser Herz vor Gott ausschütten und erleben, wie Gott uns berührte. Aber irgendwann merkten wir, es läuft nicht mehr so richtig wie früher. Wir wussten nicht genau warum. Von außen sah alles gut aus. Das Haus hat gestimmt. Die Musiker stimmten ihre Instrumente richtig, der Tonmischer kam pünktlich. Wir hatten immer einen Lobpreisblock, in dem die Lieder vom Kreuz handelten und jeder die Möglichkeit hatte, zwischen sich und Gott auch aufzuräumen. Und eine gute Atmosphäre zu schaffen, haben wir keine Stühle und das Licht war gedimmt. Aber irgendwie war der Funke verloren gegangen. Wir sangen die gleichen Lieder, aber es war, als wären wir weit, weit weg von Gott. Ich hörte genau hin, lag es an der Lobpreisband? Plötzlich kapierte ich, was los war. Wir waren zu Lobpreis-Nutznießern geworden, anstatt ein Teil davon zu sein. Innerlich gaben wir dem Lobpreisteam die Noten. Ach nee, schon wieder dieses Lied. Ich kann den Bass gar nicht hören. Also sie singt viel besser als er. Wir hatten die Band zu einem Show-Act gemacht und uns selbst zum Publikum. Wir hatten vergessen, dass Gott allein das Publikum ist und jeder von uns etwas einzubringen hat, ein Opfer einzubringen hat. Es fiel uns wie Schuppen von den Augen. Lobpreis ist kein Zuschauersport. Es ist kein Produkt, das sich nach dem Geschmack der Konsumenten formt. Es geht nicht darum, was wir davon haben. Es geht nur um Gott allein. Wir brauchten eine drastische Veränderung. Um wirklich zu lernen, was Lobpreis für uns bedeutet, entließen wir die Lobpreisband. Dann setzten wir uns zusammen und sagten, wenn niemand ein Lobpreisopfer einbringt, dann schweigen wir eben. Und am Anfang schwiegen wir tatsächlich. Es war ein schmerzhafter Prozess. Wir mussten lernen, uns nicht von einer Band zu verlassen. Aber nach und nach wuchs auch leise doch innige Anbetung. Wir fingen an, unsere Gebete, Bibelverse, prophetischen Worte, Danksagung, Lobpreis und Lieder einzubringen. Einer fing an, ein Lied zu singen und alle anderen fielen mit ein. Und dann stimmte ein anderer ein Lied an. Das Leben kam zurück. Wir begegneten Gott wieder. Wir hatten unseren Komfort losgelassen und konnten aus ganzem Herzen anbeten. Als wir das gelernt hatten, holten wir die Band zurück. Matt Redman brachte ein Lied mit, das er in dieser Zeit geschrieben hatte. Als wir es zum ersten Mal sangen, musste ich weinen. Diese Worte drückten genau das aus, was wir fühlten. Jeder ist aufgerufen, selbst Gott ein Opfer darzubringen. Und das veränderte alle. Und an der Stelle lese ich euch die deutsche Übersetzung von diesem Lied vor. Die Musik verhallt. Alles ist ganz still. Ich bin einfach da. Was kann ich tun? Wertvoll soll es sein, dass sich dein Herz freut. Ich bringe dir mehr als ein Lied. Denn ein Lied nur an sich ist nicht, wonach du dich sehnst. Du suchst viel tiefer in mir. Durch den äußeren Schein siehst du mir mitten ins Herz. Ich kehre zurück zu dem Herz der Anbetung. Denn es geht nur um dich. Es geht nur um dich, Jesus. Es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe. Denn es geht nur um dich. Es geht nur um dich, Jesus. Es hatte diese Gemeinde echt was gekostet. Und sie nahmen sich Zeit dafür, zurückzukommen und erneut in die Tiefe zu gehen. Und so lange zu bohren, bis sie bei Jesus angekommen waren. Es ging langsamer, aber es ging auch tiefer und schlussendlich wieder näher zu Jesus. Und wenn ich dieses Lied so lese oder wenn ich es singe, das ist eines meiner Lieblingslieder, weil ich weiß genau, dass ich, Simon, oft nur an der Oberfläche rummache. Und man oft wirklich nur das sieht, was außenrum ist, aber das, was tief drin mir ist, das kann man auch verstecken vor anderen. Und es ist so toll, dass ich jederzeit, wenn ich mich in meiner eigenen Oberflächlichkeit verloren habe, dass ich zurückkehren darf zu Jesus. Dass ich wieder zurückkehren darf zu diesem Jesus Christus, auf den ich sicher bauen kann. Hier und jetzt und in den Ewigkeiten, dass ich mich nicht fürchten muss, wenn es mal wackelt. Weil ich stehe felsenfest und sicher auf Jesus Christus. Und so lade ich dich ein. Ich weiß nicht, wo du stehst. Und wie gesagt, es kommt nicht auf den Standpunkt an. Aber wir dürfen jederzeit zurückkommen. Wir dürfen jederzeit, Jesus streckt uns den Spaten entgegen und sagt, hey, komm, wir buddeln heute mal eine Runde. Wir dürfen das langsamer, tiefer näher. Es ist vielleicht anders, wie uns die Welt das vormacht, wie es oft zu gehen kann. Aber Jesus arbeitet mit uns. Und er hört damit nicht auf. Und das ist eine tolle, tolle Botschaft. Und auch, dass wir zu ihm zurückkehren dürfen. Immer wieder.